Ich habe im Urlaub, wir waren in Spanien im Urlaub und ich habe ein Buch gelesen. Sieht jetzt ein bisschen langweilig aus, weil ich das Cover zu Hause gelassen habe, das ich schon mal gelesen hatte. Das ist für mich, wer mich kennt, der weiß das, sehr untypisch. Also in der Regel lese ich Bücher nicht zweimal. Verstehe ich sowieso nicht, warum man Bücher zweimal lesen sollte. Weil ich weiß schon, was drinsteht. So viel Zeit habe ich nun auch nicht und es gibt so viele Sachen, die man gerne lesen möchte. Da komme ich in der Regel nicht auf die Idee, ein Buch zweimal zu lesen. Bei diesem Buch ist das anders. Das habe ich gelesen, als ich es mir gekauft habe damals, als es erschienen ist und zwischendurch immer mal wieder durchgeblättert und im Urlaub habe ich es mir mal wieder ganz durchgelesen. Und dieses Buch heißt Die Hütte, ein Wochenende mit Gott von William Paul Young. Ich weiß, Aretha kennt das, Dagmar kennt das auch. Ich würde mal einmal per Handzeichen, Ina kennt das auch. Wer kennt das Buch noch? Also ein Wochenende mit Gott, die Hütte. Einmal Handzeichen. Oh, das sind ja schon sehr viele, sehr schön. Wenn jetzt alle die Hand gehoben hätten, dann hätte das natürlich keinen Sinn mehr gemacht, dann wären wir schon fertig gewesen. Nein, jetzt müsst ihr jetzt nicht mehr, jetzt zählt das nicht. Also dieses Buch, kurz, wer es nicht kennt, als Geschichte, der Autor, der das geschrieben hat, hat vorher noch kein Buch geschrieben. Also das war quasi sein erstes Buch. Und er war sich auch nicht sicher, ob das so richtig funktioniert, hat quasi nur so ein paar Gedanken aufgeschrieben und hat das versucht, erst selbst zu verlegen, hat es sich selbst vervielfältigt, hat das selbst erstmal so an Bekannte und Verwandte weitergegeben und das hat sich wie so ein Lauffeuer verbreitet. Irgendwann haben sich die Verlage um dieses Buch gerissen, durch Amerika ging so ein Ruck. Ja, wie soll ich das sagen? In der Zeit, wo das Buch entstanden ist, haben sich unglaublich viele Menschen in Amerika taufen lassen. Unglaublich viele haben ihren Weg mit Gott begonnen. Und ja, also es ist schon ein besonderes Buch. Ich muss ganz ehrlich sagen, es bewegt mich immer sehr, wenn ich das lese. Und es nimmt so eine gewisse Sonderstellung in meinem Bücherschrank ein. Das muss man schon sagen. Es geht um einen Mann, der ein ganz normales Leben geführt hat. So wie du und ich. Dessen Glaube bei uns, so wie bei uns auch phasenweise, manchmal so ein bisschen dahin geplätschert ist. Und bis er eines Tages etwas erlebt, was wir unserem schlimmsten Feind nicht wünschen. Dieses Buch, so wie es hier liegt, das führt mich stets an meine Grenzen. Ich erlebe eine Achterbahnfahrt der Emotionen und habe das Gefühl, Gott Stück für Stück besser kennenzulernen. Ich spüre aber auch in stetiger Regelmäßigkeit Gefühle wie Selbstgerechtigkeit, Anklage gegen Gott in mir aufkommen. Also es ist auf jeden Fall keine leichte Kost, das kann man, glaube ich, sagen. Und dieses Buch hilft mir, trotz des Grundsatzes sola scriptura, also das heißt, allein die Bibel genügt, das ist für mich ganz klar, aber dieses Buch hilft mir, abseits der Bibel meine Beziehung zu Gott manchmal wieder so ein bisschen zu normen, manchmal so ein bisschen wieder runterzukommen und mich mal ganz neu wieder mit Gott auseinanderzusetzen. Aber dazu später mehr. Also das heißt, wenn man dieses Buch liest, ich weiß nicht, was die es schon gelesen haben, für Erfahrungen damit gemacht haben, aber es ist so ein bisschen Lesen auf eigene Gefahr. Weil es ist sehr provokant in Teilen, in einem kommen Gefühle hoch, die man ja, sich vielleicht auch nicht eingestehen will oder auf die man vielleicht auch nicht sonderlich stolz ist. Und ich muss sagen, dieses Buch bewegt. Also der Mann, um den es geht, der heißt Mac. Eigentlich Mackenzie, aber Mac als Abkürzung. Und der erlebt etwas unglaublich Schreckliches. Bei einem Ausflug an den See, er ist mit Freunden und mit seinen Kindern unterwegs, ist der eine einen Moment unaufmerksam. Und in dieser Zeit der Unachtsamkeit wird seine jüngste Tochter entführt. Missy heißt sie. Missy wird entführt an diesem Tag am See. Und er durchlebt das, was sein Vater erlebt. Ich kann mir das nur ansatzweise vorstellen. Die Kinder haben, können das sicherlich viel besser, was man da so fühlt in diesem Moment. Und ja, ich merke jetzt schon wieder, wenn man so darüber nachdenkt, ja, das Buch, das macht etwas mit einem. Und ja, die Suche ist vergebens, Polizei und so sind vor Ort, aber die Suche ist vergebens, bis schließlich Missys Kleid gefunden wird in einer alten, verlassenen Hütte im Wald. Diese Hütte ist total runtergekommen und unbewohnt, irgendwie vor, ich weiß nicht, 50, 60 Jahren mal gebaut und seitdem nicht mehr genutzt. Ja, dieses Kleid wird gefunden, Blut verschmiert und ja, die Sache ist eindeutig. Die Hoffnung auf eine Rückkehr Missys ist mit ihr zusammen endgültig gestorben. Gequält von Selbstvorwürfen, Verzweiflung und unendlicher Wut überfällt Mac das, was er als die große Traurigkeit bezeichnet. Eine große Traurigkeit, die sein Leben wie unter einen grauen Schleier verschwinden lässt. Seine ohnehin nicht sonderlich intensive Beziehung zu Gott zerfällt in Anklage, Verleugnung und Abkehr. Doch eines Tages bekommt er einen Brief. Er findet ihn an einem kalten Wintertag, sehr schön beschrieben, wie das so atmosphärisch auch, ist total kalt und windig und glatt. Und er findet diesen Brief in seinem Briefkasten und er lautet wie folgt. Mackenzie, es ist eine Weile her. Ich vermisse dich. Ich bin am nächsten Wochenende bei der Hütte, wenn du mich treffen möchtest. Papa. Es ist eine Einladung Gottes an den schlimmsten Ort, den er sich vorstellen kann. Zurück in eben diese Hütte. An den Ort, wo seine Tochter ermordet wurde. Er ist sich nicht mehr sicher, ob es Gott wirklich gibt. Ob dieser Brief nicht ein schlimmer Scherz ist oder vielleicht sogar eine Nachricht des Mörders. Doch er geht das Wagnis ein. Voller Wut, voller Trauer und voller Angst und noch vielen anderen Gefühlen, die man gar nicht beschreiben kann, fährt er zu dieser abgelegenen Hütte, nicht wissend wer oder was ihn dort erwartet. Ihn erwartet etwas Unglaubliches. Ein Wochenende ganz allein mit Gott. Es gibt dieses Lied, das kennen wir, glaube ich, alle, lieber ein Tag ganz allein mit dir. Und dieses Lied habe ich gehört in der Vorbereitung auf die Predigt und der Schreiber dieses Songs, dem würde schon ein Tag reichen. Ein Tag ganz alleine mit Gott zu verbringen, ihn zu fragen, was man ihn fragen möchte und ihn live zu erleben. Und Mac wird an diesem Wochenende 3 ganze Tage mit Gott verbringen dürfen. Da drängen sich für mich total viele Fragen auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber stell dir vor, du würdest ein Wochenende mit Gott verbringen. Wegen mir das nächste. Das nächste Wochenende verbringst du ganz alleine mit Gott. Was wirst du sagen? Was wirst du ihn fragen? Und wie stellst du dir das Ganze vor? Und wie wirst du dich verhalten? Wie ziehst du dich an? Was macht ihr zusammen? Und da tun sich total viele Fragen auf. Wer kennt das nicht? Wenn man mit Ärzten sprechen möchte, richtet sich die Gebühr nach der Gebührenordnung für Ärzte. Wenn man mit Architekten zu tun hat, dann richtet sich das nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Und der Gutachter, der unser Haus begutachtet hat, bevor wir es gekauft haben, der hat für 45 Minuten 119 Euro bekommen. Ein 30-Sekunden-Telefonat mit meiner Ärztin kostet mich 23,16 Euro plus Steuer. Und da habe ich mich gefragt, was würde das kosten, wenn ich wohl ein Wochenende mit Gott verbringen möchte? Mit dem Schöpfer dieser Welt, mit Gott, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Was kostet seelische Heilung und die Gewissheit, dass das, was wir hier in der Gemeinde machen, das, was wir jeden Tag tun, den Glauben, den wir leben, dass das nicht umsonst ist? Und ganz praktisch habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich wüsste, ich verbringe ein Wochenende mit Gott, wie viele Stühle stelle ich denn auf? Für Gott? Oder für Gott und Jesus und den Heiligen Geist? Braucht der Heilige Geist überhaupt einen Stuhl? Ich habe keine Vorstellung. Was essen die, wenn ich die zum Essen einladen würde? Was essen die? Sind es Vegetarier? Sind sie es nicht? Rohkost? Nicht Rohkost? Trinken die Kaffee? Trinken die keinen Kaffee? Ja, für wie viele Personen decke ich den Tisch? Und was mache ich für Musik an? Klassische Musik? Rock? Pop? Besser gar keine? Musizieren wir selbst? Also ich sicherlich nicht, aber wenn, die Tierzer vielleicht. Ja, zu guter Letzt, glaube ich, wenn es zu so einem Treffen kommen würde, wäre vieles von dem, was wir für richtig und wichtig halten, ja, vieles, auf dem wir stolz sind, glaube ich, total unwichtig. Aber zurück zum Text. Auf jeden Fall verbringt Mac 3 Tage mit Gott. So, Punkt. Er trifft Gott Vater, Jesus und den Heiligen Geist an diesem Wochenende. Er stellt viele, viele Fragen, weint Tränen der Wut und Trauer. Und er lebt Heilung von all seinen Wunden und wird befreit von der großen Traurigkeit. Was würdest du Gott fragen, wenn du ihn treffen könntest? Was würdest du ihn bitten? Und auch, was würdest du ihm möglicherweise alles vorwerfen? Mac steht genau vor dieser Frage. Er hat seine Tochter verloren und es geht um Themen wie Gerechtigkeit, Sinn des Lebens, das Leben nach dem Tod, Gericht und Anklage. Sünde und Nächstenliebe sowie Dreieinigkeit und die Rollen von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist werden thematisiert. Macs Leben wird sich an diesem Wochenende vollkommen verändern. Ich nehme euch jetzt an die Hand und wir streifen mal so ein bisschen durchs Buch. Ja, wir lesen hier und da mal so ein paar Stellen und dass man einfach mal so einen Eindruck gewinnt. Wir halten dir hier und da mal an und vertiefen uns ein bisschen in die Texte. Vielleicht helfen dir die Texte so, wie sie mir geholfen haben, meine Beziehung zu Gott und meine Vorstellung noch wenig zu schärfen. Mac kommt an der Hütte an und mit ihm die Bilder und Erwartungen, die er von und an Gott hat. Vorstellungen über Jahrzehnte aufgebaut und in seinem Kopf etabliert. Gott beginnt langsam, aber sicher die eingefahrenen Vorstellungen aufzubrechen. Er beschreibt sein Wesen wie folgt. Mackenzie, ich bin vollkommen anders als du. Das Problem ist, dass manche Menschen versuchen, eine Ahnung davon zu bekommen, wer ich bin, indem sie die beste Version ihrer selbst nehmen, diese potenzieren und mit sämtlichen guten Eigenschaften ausstatten, die sie sich vorstellen können. Was oft nicht viel ist, und dann nennen sie das Gott. Das mag zwar ein nobles Bemühen erscheinen, greift aber viel zu kurz und beschreibt mein wahres Wesen nicht einmal ansatzweise. Ich bin nicht einfach die beste Version eurer selbst, die ihr euch vorstellen könnt. Ich bin weit mehr als das, über und jenseits von allem, was ihr fragen oder denken könnt. Gott macht Mac an dieser Stelle deutlich, dass er nicht die beste Version von uns ist. Er ist nicht der beste Mensch von allen und hat nicht die besten Eigenschaften. Er ist kein Musterexemplar. Gott ist mehr und besser, als wir es uns vorstellen können. Zudem beschreibt er die Menschwerdung Jesu und seine Folgen. Jesus ist durch und durch Mensch, obwohl er auch durch und durch Gott ist. Hat er niemals auf seine göttliche Natur zurückgegriffen, um Dinge zu vollbringen. Er hat immer nur aus seiner Beziehung zu mir gelebt, beschreibt Gott Vater, in der gleichen Weise, wie ich mit jedem Menschen in Beziehung stehen möchte. Er war nur der Erste, dem dies vollendet gelang. Der Erste, der vollkommen darauf vertraute, dass ich in ihm lebe. Der Erste, der an meine Liebe und meine Güte glaubte, ungeachtet des äußeren Anscheins und aller möglichen Folgen. Jesus lebte allein aus dem Vertrauen auf Gott, in einer vollkommenen Beziehung zu seinem Vater. Jesus beschreibt es auch aus seiner Sicht. Ernsthaft, sagt Jesus, mein Leben war nicht als Vorbild gedacht, dass ihr nachahmen sollt. Wenn du mir nachfolgen willst, Mackenzie, geht es nicht darum, dass du versuchst, wie Jesus zu sein. Nein, es geht darum, dass du deine Unabhängigkeit aufgibst. Ich bin gekommen, um dir das Leben zu schenken, das wahre Leben, mein Leben. Wir werden kommen und unser Leben in dir leben, auf das du durch unsere Augen siehst, mit unseren Ohren hörst und mit unseren Händen berührst und spürst, auf das du denkst wie wir. Aber wir werden dir diese Vereinigung niemals aufzwingen. Wenn du dein eigenes Ding durchziehen möchtest, nur zu. Die Zeit arbeitet für uns. Als nächsten Schritt wird noch die Dreieinigkeit angesprochen. Das fand ich auch sehr interessant, wie der Autor des Buches sich das vorstellt und wie der Kontakt im Rahmen dieser Dreieinigkeit mit den Menschen, der zu so intensivem Vertrauen führen soll, gelingen kann. Wir sind nicht drei Götter und wir sprechen auch nicht über einen Gott mit drei unterschiedlichen Aspekten, wie etwa ein Mann, der Ehemann, Vater und Arbeitnehmer zugleich ist. Ich bin ein Gott und ich bin drei Personen und jede der drei ist vollkommen dieser eine Gott. Liebe und Beziehung sind für euch nur möglich, weil sie in mir bereits existieren, in meinem Göttlichsein. Liebe ist nicht die Begrenzung, Liebe ist das Fliegen. Ich bin die Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wird es so gehen wie Mac, weil für Mac war das alles ziemlich verwirrend. Doch er beginnt langsam, aber sicher zu verstehen, wie bedeutend er als Mensch für Gott ist. Es geht um die Liebe eines Vaters zu seinen Kindern und irgendwie um doch so viel mehr. Gott äußert sich zu der Liebe. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Ihr seid der Höhepunkt meiner Schöpfung und steht im Zentrum meiner Zuneigung. Meine Absichten dienen nicht meinem Wohlbefinden oder deinem. Meine Absichten sind immer und ausschließlich Ausdruck der Liebe. Uns Menschen bezeichnet Gott hier als Höhepunkt der Schöpfung. Ist das nicht das größte Kompliment, das wir uns vorstellen können? Auch die Rettungstat Jesu erscheint für Mac plötzlich noch einmal in einem ganz anderen Licht. Mac, ganz begeistert von dem, was er erfahren hat, was er erlebt, hätte fast vergessen, warum er eigentlich in der Hütte ist. Und vor allem, was da passiert ist. Es ist der Ort, an dem seine Tochter ermordet wurde. Und er verfällt wieder zurück in diese große Traurigkeit und beginnt tiefer zu bohren und provokantere Fragen an Gott zu stellen. Nachdem unter anderem die Themen 10 Gebote, Nächstenliebe, Liebe im Allgemeinen auf den Tisch kommen, drängt sich die Frage nach dem Leid auf. Das ist in dem Buch so ein bisschen so aufgebaut, dass sich diese Frage immer stellt. Immer unterschwellig steht immer so das, was wir so als Theodizee-Problematik kennen. Woher kommt das Leid? Warum lässt Gott das zu? Und was soll das Ganze eigentlich? Ja, und in Macs Erlebnissen gipfelt sich das. Mac hat seine Tochter auf grausame Weise verloren und will Antworten von Gott. Jeder von uns kennt diese Frage nach dem Warum. Gerade unschuldige Kinder rufen in uns Gefühle hervor, die Gott anklagen und nach Gerechtigkeit schreien. Und es ist Macs Tochter. Er wird unruhig und geht in Konflikt mit Gott. Sein Herz verhärtet immer weiter, je mehr er sich damit gedanklich befasst. Doch Gott hat einiges zu sagen. Er beleuchtet zum Beispiel die Frage des Richtens auf eine Weise, die für Mac vollkommen neu ist. Es gibt eine Situation, da sagt Gott: Mensch, Mac, dann stell du dich doch als Richter hin, wenn du meinst, dass du das besser kannst. Und Mac sagt: Nein, danke, ich bin als Richter nicht geeignet. Ich bin völlig ungeeignet. Und Gott antwortet: Oh, das stimmt nicht. Kam die rasche Erwiderung, ganz ohne Sarkasmus. Du hast bereits in der kurzen Zeit, in der wir zusammen sind, die wir zusammen verbracht haben, unter Beweis gestellt, wie gut du dich für diese Aufgabe eignest. Und im Lauf deines Lebens hast du schon viele Urteile über andere gefällt. Du hast über Handlungen und sogar die Motive vieler Menschen geurteilt, als würdest du die jeweilige Wahrheit ganz genau kennen. Du hast anhand von Hautfarbe, Körpersprache und Körpergeruch geurteilt. Du hast über den Zustand und die Geschichte zwischenmenschlicher Beziehungen geurteilt. Du hast sogar den Wert von Menschen entsprechend deinen Vorstellungen von Schönheit beurteilt. Du siehst also, dass du sehr wohl über viel Praxis als Richter verfügst. Ja, Mac fühlt sich schlecht, als er das liest. Und er kommt zu dem Schluss, vermutlich hatte er sich bei fast allen, die ihm in seinem Leben begegnet waren, des Vergehens schuldig gemacht, in irgendeiner Weise über sie geurteilt zu haben. Dann trifft Mac auf den Mörder seiner Tochter. Stellt Gott ganz klar auf die Frage ab, wessen Aufgabe es ist, Gerechtigkeit zu schaffen. Wir Menschen neigen dazu, das ist ganz normal, alles durch unsere Brille zu sehen. Andreas sagt immer, dass wir jeder auf einer eigenen Insel sind, und es ist so hängen geblieben bei mir, dass man manchmal versuchen muss, auf die Insel des anderen zu schwimmen. Wir urteilen oft unterbewusst, geprägt von unserer Erziehung, unseren Wertvorstellungen und der Kultur, in der wir aufwachsen. Und Gott schreibt hier ganz klar in dem Buch: Und es ist nicht deine Aufgabe, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das kennen wir doch selbst. Immer wenn etwas Schlimmes auf der Welt passiert, wird nach dem Schuldigen gesucht. Jeder kennt das, und wenn man sich so die Presse manchmal anguckt, dann ist in der Regel für schlimme Sachen, die passieren, wird immer gefragt: Mensch, wo ist Gott in diesem Moment? Ja, jeder kennt das in unterschiedlichsten Ausformungen. Und der Autor des Buches schreibt das sehr schön: Wenn du wüsstest, dass ich gut bin und dass alles, die Mittel, die Resultate und alle Vorgänge des individuellen Menschenlebens in meine Güte eingeschlossen sind, dann würdest du zwar mein Handeln nicht immer verstehen, aber du würdest mir vertrauen. Doch, sagt Gott, du vertraust mir nicht. Und als Mac fragt, warum Gott das Leid seiner Tochter nicht verhindert hat, bezieht Gott sehr klar Stellung. Mac klagt an, aber Gott hat dieses frühe Scheiden aus dem Leben meiner Tochter nicht verhindert. Und Jesus antwortet: Nein, das hat er nicht. Er verhindert eine Menge Dinge nicht, die ihm großen Kummer bereiten. In eurer Welt läuft vieles schrecklich falsch. Ihr habt eure Unabhängigkeit eingefordert und nun seid ihr wütend auf den, der sie euch geschenkt hat, weil er euch so sehr liebt. Gegenwärtig ist nicht so, wie es sein sollte, wie Gott es sich gewünscht hat und wie es eines Tages wieder sein wird. Gegenwärtig ist eure Welt in Dunkelheit und Chaos versunken und schreckliche Dinge geschehen. Gerade jenen, die ihr besonders lieb hat. Jesus beschreibt hier die Frage nach dem Leid aus seiner Sicht und erklärt im Folgenden die Beziehung zwischen Gnade und Leiden. Für Gnade ist es nicht erforderlich, dass Leid existiert. Aber dort, wo Leiden ist, wirst du immer auch Gnade finden. In vielen Facetten und Farben. Als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir manchmal so den Gott gewünscht, der so klar ist, der ganz strukturiert ist und der auch mal dazwischen haut. Und der bei diesen ganzen anklagenden Worten auch mal sagt, so Mensch, ich bin hier Chef im Ring. Und irgendwann zum Ende des Buches kam ein Satz, der mich bewegt hat, wo Gott einfach sagt, hätte ich verhindern können, dass das deiner Tochter geschieht? Und da schreibt er, die Antwort ist ja. Und er hätte es verhindern können und das finde ich sehr schön zu wissen. Das gibt mir die Sicherheit, dass er alles im Griff hat. Gott räumt in Max' Welt immer weiter auf und er zeigt ihm, wie Leben wirklich mal gedacht war, bevor die Menschen sich von ihm abgewandt haben. Entspann dich, Mac. Das ist kein Test, sondern ein Gespräch. Du hast übrigens vollkommen recht. Doch verrate mir nun, wo du den größten Teil deiner Zeit verbringst. Richtest du deine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart, auf die Vergangenheit oder doch auf die Zukunft? Mac dachte einen Augenblick nach, ehe er antwortete, ich glaube, ich verbringe ziemlich wenig Zeit in der Gegenwart. Ich halte mich viel in der Vergangenheit auf und die übrige Zeit verbringe ich größtenteils damit, mir Gedanken darüber zu machen, was mich in der Zukunft erwartet. Mac, du bist dir im Klaren darüber, dass ich in deinem Bild von der Zukunft, das fast immer nur von Ängsten diktiert ist, gar nicht vorkomme. Oder wenn, dann nur sehr selten. Mac antwortet, es ist ein verzweifelter Versuch, etwas zu kontrollieren. Also, Gott antwortet auf Mac, es ist dein verzweifelter Versuch, etwas zu kontrollieren, über das du keine Kontrolle hast. Es ist unmöglich für dich, Macht über die Zukunft zu erlangen, weil die Zukunft überhaupt nicht real existiert und auch niemals so in deiner Vorstellung, wie du sie hast, existieren wird. Du versuchst Gott zu spielen, indem du dir vorstellst, dass das von dir gefürchtete Böse könnte Realität werden und dann Pläne schmiedest, um das, wovor du dich fürchtest, zu verhindern, um gegen alle Eventualitäten abgesichert zu sein. Mac erkennt, dass das stimmt und er fragt, warum bin ich dann so voller Furcht? Weil du nicht glaubst. Du weißt nicht, dass wir dich lieben. Ein Mensch, der in Furcht lebt, findet keine Freiheit in meiner Liebe. Ich fühlte mich bei diesen Zeilen tatsächlich ertappt. Wie oft sitzen meine Frau und ich zusammen und wir planen die Zukunft, machen uns Gedanken, was richtig, was falsch ist, planen, was auf uns zukommt und wie wir da am besten durchkommen. Wie oft grübeln wir über mögliche Sorgen von morgen? Wie selten genießen wir die Stille in der Nacht? Und wie selten lassen wir unsere Gedanken bei einem Strandspaziergang einfach treiben? Ob es diese Zukunft, die wir minutiös planen, jemals geben wird und wie sie aussieht, liegt doch in der Regel nicht in unserer Hand. Und die Vergangenheit, die können wir ohnehin nicht mehr ändern. Die Gegenwart allerdings, die ist real und greifbar, findet jetzt genau hier in diesem Moment statt. Hier haben wir die Chance, die Welt ein Stück weit besser zu machen, gemeinsam mit den Menschen, die wir lieben. Doch zurück zu Mac, die vielen Stunden, die er mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist verbracht hat, gipfeln in einer Perspektive für Mac. Immer weiter werden seine Augen geöffnet und er begreift zumindest ansatzweise, wie Gott sich seine Schöpfung einmal gedacht hat. Und warum die Welt so ist, wie sie jetzt ist. Im Gespräch mit Jesus wird es auf den Punkt gebracht. Jesus sagt, gib mir einfach das kleine bisschen Vertrauen, das du hast. Und dann sorgen wir gemeinsam dafür, dass es wächst. Mac verzweifelt und er weiß nicht genau, was er darauf antworten soll. Er sagt, ich versuche genauso verzweifelt wie die anderen, mein Leben unter Kontrolle zu halten. Politik, Wirtschaft, Sozialsysteme, Rechnungen, Familie, Verpflichtungen, die man hat. Das alles kann ganz schön überwältigend sein. Und ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Ich kann das verstehen, was Mac sagt. Ich denke, jedem von uns geht das so ein bisschen so. Man hat im Alltag Sachen, die einen hier und da beschäftigen. Und ja, man versucht immer alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und irgendwie geregelt zu bekommen. Jesus antwortet, das erwartet niemand von dir. Alles, was ich von dir will, ist, dass du mir so weit vertraust, wie es dir möglich ist. und dass du danach strebst, die Menschen in deiner Umgebung immer mehr zu lieben. Und zwar auf die gleiche Weise, wie ich dich liebe. Es ist nicht deine Aufgabe, die anderen Leute zu verändern oder zu überzeugen. Du bist frei, bedingungslos zu lieben, ohne Erwartungen und ohne Ziele. Dieses Buch schließt mit einem schönen Bild, das bei mir hängen geblieben ist, das finde ich auch für Kinder vielleicht nachzuvollziehen ist. Und für mich ist es immer, wir haben jetzt in der Vorbereitung auf unser Kinderzimmer so ein Mobile aufgehangen. Und in dem Buch geht es auch um ein Mobile. Gott sagt, weißt du, McKenzie, ich will nicht bloß ein Stück von dir, ein Teil deines Lebens. Selbst wenn du in der Lage wärst, was du nicht bist, mir den größten Teil deines Lebens zu geben, ist das nicht das, was ich will. Ich will dich ganz und gar und deine gesamte Zeit. Und Jesus stieg in das Gespräch mit ein. Mac, ich will nicht der Erste auf deiner Liste deiner Werte sein. Ich will im Mittelpunkt von allem stehen. Wenn ich in dir lebe, dann können wir gemeinsam alles durchleben, was dir widerfährt. Statt an der Spitze einer Pyramide zu stehen, möchte ich das Zentrum eines Mobiles sein, wo alles, was Teil deines Lebens ist, deine Freunde, deine Familie, dein Beruf, deine Gedanken und deine Aktivitäten und Hobbys, mit mir verbunden ist und sich im Wind hin und her bewegt, in einem wunderbaren Tanz des Seins. Ich wünsche uns, dass wir dieses Bild mit in den Alltag nehmen. Mich hat das begeistert zu wissen, das hat mich einfach bereichert, mir das so vorzustellen. Und vielleicht hilft dir das ein Stück in der kommenden Woche. Jetzt sind wir in einem wilden Ritt durch dieses Buch gerauscht und man kann nicht ansatzweise darstellen, was das mit einem macht, so wenn man das liest. Und viel mehr kann man hier auch nicht leisten, aber ich finde, viele Gedanken haben mich bewegt und dich vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat dieses Buch immer wieder an vielen Stellen zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, dass ich die Fragen, die Mac hat oder hatte, die ich auch. Und für mich war vor allem der Teil dieser Frage nach Gerechtigkeit wichtig und wessen Aufgabe es ist, Gerechtigkeit zu schaffen. Ich möchte diese Predigt mit einem Bibeltext und einem Lieblingszitat aus dem Buch beenden. Der Bibeltext steht in Jesaja 26, Vers 4. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Und der Abschlusssatz für mich eigentlich so, wenn man das sagen kann, so der wichtigste Satz oder der wichtigste Gedanke in dem Buch ist, Mac kommt irgendwann zu der Erkenntnis und suchte nach den richtigen Worten, um Gott zu sagen, was er auf dem Herzen hatte. Und er sagt, es tut mir so leid, dass Jesus für mich, für uns alle sterben musste. Jesus war auch im Raum und antwortete darauf, ich hätte es sogar getan, wenn es nur für dich geschehen wäre. Das muss man erstmal verdauen und mich macht das jedes Mal überglücklich, wenn ich daran denke, dass Jesus mich und uns alle trotz aller Unzulänglichkeiten und Fehlern so sehr liebt, dass er auch für mich ganz allein ans Kreuz gegangen wäre. Dass er all das Leid und die Schmerzen nur für meine Errettung auf sich genommen hätte. Und dass selbst wenn er nur dich und mich hätte erretten können, seine Aufgabe vollends erfüllt wäre. Danke, Jesus, dass du das getan hast. Und danke, dass du uns hilfst, dir immer weiter zu vertrauen. Amen.